aus dem Autoradio kennen. Hier hatte mal wieder Stau. Daher mein erstes Mal hier in Wiesloch und ich habe gedacht, richtig, richtig schön, mal mehr als Stau kennenzulernen. Ich komme gebürtig aus Weinsberg. Daher uns hört man auch öfters im Radio. Daher kenne ich das auch von früher, wenn Leute immer zu mir kamen und sagen, ich weiß, wo dein Ort ist, aber ich kenne es nur aus dem Stau. Von daher richtig schön, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Und Tobi hat schon in der Moderation erklärt, heute geht es um, was sehe ich. Und ich finde es ja so spannend, dass unser Auge mit Abstand das wichtigste Sinnesorgan ist. Also wir können auf vieles andere verzichten. Nicht zu schmecken, nicht zu riechen, nicht zu hören. Klar sind Einschränkungen, aber 80% von unseren Infos, die wir so wahrnehmen, die wir in unserem Alltag tagtäglich wahrnehmen, nehmen wir mit dem Auge wahr. Unser Organ, das Auge, vermittelt mehr Infos als jedes andere Organ in unserem Körper. Und darum soll es genau mit dieser Frage sein, was siehst du? Was machen wir mit unseren Augen? Und ich habe gedacht, ich orientiere mich ein bisschen am Tobi und bringe auch was Kleines mit, so ein bisschen zum Aufwärmen. Der Tobi, ich habe schon gemerkt, ihr seid gut dabei. Ich habe was anderes mitgebracht. Und zwar, ich habe auch ein Bild mitgebracht. Und ihr dürft auch mal sagen, was seht ihr hier? Ihr dürft rausrufen, da kam es schon. Ah, okay, genau, kurz, gern mal hier. Ein Mann, der sich wegdreht, ja? Sieht noch jemand was? Nicht ganz? Ich helfe, weil man merkt schon, es ist manchmal schwierig, da was zu sehen oder nicht mehr ganz so. Man kann einen jungen Soldaten sehen und einen alten Mann. Sehen? Ja, jetzt merkt man schon, verrückt, wir schauen das gleiche Bild an und der Nachbar neben mir, er kennt es gar nicht oder er kennt was ganz anderes. Ich habe noch was Zweites mitgebracht. Jetzt seid ihr gut drin. Die Technik darf einmal weiterklicken. Vorher hat schon jemand prophetisch hier geantwortet. Genau. Eine alte Frau und eine junge Frau. Genau. Sieht man es nochmal? Genau, sozusagen die junge Frau vorne und die alte Frau als Gesamtes. Ich mag so optische Täuschungen, weil ich finde, da kommt was Schönes raus. Man schaut das Gleiche an und doch sieht man was völlig anderes. Ein anderer Blickwinkel und ich sehe ein ganz anderes Bild. Manchmal hilft es ja auch, dann irgendwie so den Kopf nach links oder rechts zu drehen, um genau das zu sehen. Manche, merke ich noch, sind noch am Suchen, genau. Aber das gehört auch dazu, genau. Wir wollen uns heute eine biblische Geschichte anschauen. Und meine These ist, das ist wie eine optische Täuschung. Es passiert genau das Gleiche und drei Personen sehen was völlig Unterschiedliches. Sie schauen sozusagen auf das Bild und sehen drei ganz verschiedene Bilder. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns so ganz ungefähr 900 vor Christus. 900 vor Christus, die großen Zeiten von König David und dem Volk Israel sind vorbei. Kannst du grundsätzlich sagen, boah, das Volk Israel ist eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, könnte man so formulieren. So, es gibt nicht mehr den großen König David, nicht mehr das große Reich, sondern auf einmal sind es zwei Reiche geworden. Das Nord- und das Südreich. Und man kann schon so sagen, die Leitung, die Regierung, die Könige machen einen Job, der sich zu wünschen übrig lässt. Immer wieder sind sie mehr daran interessiert, sich selber zu bereichern oder selber gut dazustehen, als was für das Volk zu machen. Sie haben den Draht zu Gott verloren, so könnte man es auch sagen. Und grundsätzlich bewegt sich dieses Volk weg von Gott, auf dem absteigenden Ast. Es ist keine große Macht mehr, keine tonangebende Macht mehr. Und ganz ehrlich, auch die Länder um Israel herum haben das in der Zwischenzeit mitbekommen. Und sie wollen natürlich Kapital draus schlagen. Endlich, das große Israel ist auf einmal schwach und jämmerlich. Da wollen die anderen Länder Kapital draus schlagen. Sie sagen, diese Situation wollen wir ausnutzen. Und es gibt vor allem einen, der sagt, das ist unsere große Chance. Und zwar der König Aram. Und der König Aram, beziehungsweise das Volk von Aram, waren sozusagen die Erzfeinde von Israel. Man könnte einen Vergleich mit Baden und Schwaben oder Bayern und Dortmund anstellen. Die haben sie nicht, fanden sich nicht gut miteinander und es war über eine Jahre gewachsene Feindschaft. Und immer wieder gab es sozusagen kleine Kämpfe. Lange Zeit war Israel sozusagen viel stärker als Aram. Aber jetzt hat sich das Blatt ein bisschen verändert und dieser König Aram hat gesagt, unsere Chance. Jetzt können wir endlich mal Kapital draufschlagen. Und so startet er immer wieder kleine Angriffe, um sozusagen dieses Volk Israel mürbe zu machen. Immer wieder an unterschiedlichen Stellen greift er mit einem kleinen Trupp an und will sozusagen zeigen, egal was ihr macht, wir werden immer wieder probieren, euch anzugreifen. Blöderweise gibt es im Volk Israel einen Propheten und den Propheten Elisa. Und das ist, man könnte wirklich sagen, im Vergleich zu den Aramäern wirklich echt ein bisschen fies. Elisa bekommt immer wieder den Tipp gesagt, wo diese Aramäer angreifen wollen. Und so, als guter israelitischer Prophet, gibt Elisa diese Info an die Soldaten weiter und die Israeliten können immer, da wo ein Angriff geplant ist von dem König Aram, sich hinstellen und können den Angriff vereiteln. Und es wiederholt sich immer wieder und man kann vorstellen, dass sich der König Aram denkt, das kann doch nicht sein. Das Volk Israel ist eine Katastrophe, in einem katastrophalen Zustand. Wie schaffen die das, immer wieder am richtigen Ort zu sein? Und er denkt schon, gibt es einen Maulwurf bei uns? Gibt es einen bei mir aus dem engsten vertrauten Kreis, der sozusagen die Infos immer weitergibt? Aber er kriegt was anderes als Antwort. Und zwar, er bekommt mit, dass Volk Israel diesen Propheten hat. Und wisst ihr was? Was dieser König dann auf einmal, oder was er sagt, als er das mitkriegt, und ich klicke einmal weiter, und da heißt es, ich habe euch einen Vers mitgebracht, der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann, Propheten Elisa, zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König weiß, wenn ich diesen Propheten kalt gemacht habe. Ich werde jetzt dann noch hier verhaften und hierher bringen. Das Ziel ist eindeutig, der will ihn eigentlich umbringen, den gar ausmachen. Der König weiß, wenn ich diesen Propheten habe, ist Israel völlig schutzlos. Und daher ist der Befehl klar, wir wollen uns diesen Propheten holen. Und so hat sich der König mit seinen Soldaten auf den Weg in Richtung Elisa gemacht. Und Elisa wohnt sozusagen im Bergland und dort in einem Tal. Und über Nacht macht sich eine große Gruppe auf und umstellt dieses ganze Tal. In der Mitte ist Elisa, umrum von diesem oben auf den Hügeln sind die Soldaten. Und am nächsten Morgen wacht Elisa mit seinem Diener auf und sie gehen vor die Tür, schauen nach oben und sehen ein Meer von Soldaten. Der Feind, dem großen Herr, steht sozusagen direkt vor eurer Tür. Das ist die Situation. Das ist das Bild, was drei Personen wahrnehmen. Der König, der von oben nach unten schaut, Elisa, der von unten nach oben schaut, und der Diener. Das Bild ist für alle gleich. Und doch werden wir uns jetzt gemeinsam angucken, dass alle drei was ganz Verschiedenes sehen. Und wir fangen an bei unserem König. Wie gesagt, der König von Aram ist wütend auf diesen Elisa. Das einzige Ziel von diesem Elisa, von diesem König in Bezug auf Elisa, diesen Mann zu verhaften und ihn umzubringen. Und er steht mit seinem Heer oben auf der Bergkette, schaut nach unten und sieht diesen Elisa vor seiner Tür stehen. Und er denkt sich, was ein leichtes Spiel. Schaut euch diesen kleinen Elisa an. Völlig schutzlos hängt er da vor seiner Tür. Völlig ohne Verteidigung. Nur ein kleiner Diener steht noch neben ihm. Zu zweit ohne jegliche Verteidigung stehen die beiden da unten. Und der König weiß, die haben keine Chance. Egal was wir machen, wir werden diese zwei Kleinen da sowas von platt machen. Was ein leichtes Opfer. Wir müssen keine Sorgen haben. Egal was ich mache, ich werde sie auf jeden Fall in meine Hände bekommen. Und daher lebt er, und ich habe es euch mal mitgebracht, ein kleiner König, nach dem Motto, ich habe alles unter Kontrolle. Es wird ein leichtes Spiel. Egal was passiert, ich habe alles im Griff. Und vielleicht die Gefühlswelt von diesem König, als er da runterschaut, ist Siegesgewissheit, Vorfreude, ein Stolz. Endlich diesen Joker von Israel sozusagen gefangen zu nehmen. Zu wissen, wenn wir diesen haben, dann steht alles auf. Dann können wir das Volk Israel endlich einnehmen. Da wird nichts anbrennen. Wir wechseln einmal den Blick und gehen zu dem Diener. Der lebt genau das Gegenteil. Der steht da unten, hat gedacht, ich werde ein bisschen Diener sein von Elisa, aber das reicht schon als spannendes Teil in meinem Leben, als Abenteuer. Und auf einmal erwacht er da mit Elisa auf, geht einen Schritt nach raus, vielleicht sind die Augen noch verschlafen und er schaut nach oben und denkt sich nur, Hilfe, das ist das Ende. Egal, was wir machen, wir haben keine Chance. Wir haben nichts im Griff, nichts unter Kontrolle. Dieser treue Diener ist völlig hilflos. Er hat keine Ahnung, wie er lebend rauskommen soll. Und er denkt sich vielleicht, warum bin ich nur auf die Idee gekommen, diesem Elisa zu folgen? Vielleicht denkt er sich auch noch, gibt es noch eine Möglichkeit, irgendwie schnell zu fliehen? Aber er blickt sich um und merkt schnell, sie sind völlig umzingelt. Auch sich zu bewaffnen macht keinen Sinn beim Anblick von diesem großen Herr, was ihnen gegenübersteht. Er weiß, das ist sein Ende. Sie haben keine Chance. Alles, was er vielleicht im Leben noch machen wollte, wusste, ist zu Ende. Und vielleicht diese Gefühlswelt von diesem Diener ist eine tiefe Angst. Chaos im Kopf. Wie bin ich nur in diese Situation hineingeraten? Und vielleicht auch, Gott, wo bist du? Man könnte jetzt meinen, Elisa steht ähnlich dran wie dieser Diener. Ich habe nichts im Griff. Ich habe nichts unter Kontrolle. Aber verrückterweise steht Elisa völlig seelenruhig da. Als kommt er gerade aus dem Wellnesshotel, als hätte er Ruhepuls unter 50. Völlig tiefenentspannt steht er da draußen und blickt sich noch ganz entspannt nach links und rechts. Ja, Elisa ist in diesem Moment völlig tiefenentspannt. Und warum? Weil er noch etwas anderes sieht, wie sein Diener. Und er drückt es wie folgt aus: Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Man könnte doch meinen, hey, was passiert hier? Sind sie nicht alleine und stehen nur diesem Volk, diesem Herr gegenüber? Elisa bekommt von Gott einen Blick geschenkt, bei dem er sieht, dass die Stadt, dass sie umzingelt werden von Pferden und Streitwagen aus Feuer. Mitten im Sturm sieht Elisa, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie noch viel stärkeres Herr auf ihrer Seite haben. Und er sieht dieser Elisa, und darum kann er auch so entspannt dran stehen, God is in control. Mitten im Sturm, mitten im Chaos, mitten in der Situation, wo alles auseinanderbricht, sieht Elisa, Gott ist da. Eine Situation, drei ganz verschiedene Blickwinkel, drei ganz verschiedene Gefühlswellen von diesen Männern. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne zwei Blickwinkel in meinem Leben ganz schön oft. Einmal dieser Blickwinkel von diesem König. Ich habe alles im Griff. Ich war wahrlich kein guter Student, aber ich hatte mal ein Modul, wo ich richtig wusste, da bin ich richtig gut. Egal was kommt in der mündlichen Prüfung, ich wusste die Lösung. Und so bin ich auch sehr entspannt zur Prüfung gegangen. Ich wusste, egal welche Frage kommt, ich habe alles im Griff. 100% unter Kontrolle. Spannend. Ansonsten haben wir oft noch als Studenten oder als WG-Kollegen zusammen gebetet. Ich weiß noch, bei der Prüfung habe ich gedacht, ich brauche es nicht. auch manchmal erlebe ich auch als Jugendreferent, 4 Jahre Theologie studiert, 4 Jahre Jugendreferent vor Ort gewesen für eine Jungschar, da muss ich ja nicht mehr viel vorbereiten, das kann ich auf dem Weg doch hinmachen. Obwohl ich es den Mitarbeitern oft genau anders gesagt habe. Oft war ich wie dieser König und habe gedacht, ich habe so viel Jungschar gemacht, das brauche ich doch nicht. Wieder, ich habe 100% alles im Griff. Vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du weißt, egal was kommt, ich habe es im Griff. Und das ist ja auch richtig gut, dass Gott uns auch Stärken gegeben hat, dass wir uns Dinge auch erarbeitet haben mit wenig Aufwand. Und es ist auch nicht das Problem, dass wir was können, sondern das Problem ist, dass wir in Dingen, wo wir eine Stärke haben, ja Gott aus unserem Tun ausschließen. Wie gesagt, vor dieser Prüfung habe ich echt wenig gebetet, weil ich wusste, ich habe selber drauf. Diese Jungschar, warum? Es reicht doch, wenn ich die auf dem Weg noch hin vorbereite. Ich schließe Gott aus meinem Tun aus. Ich werde selbst zum Gott, zum eigenen Herr, ganz wie der König und denke, nichts kann mir passieren. Und ich nehme das Ende von dieser Geschichte von König Aram schon mal vorweg. Und manche kennen, und die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte. Und der weiß, diese Geschichte geht für diesen König nicht gut aus. Am Schluss landet er völlig orientierungslos mit leeren Händen in der Wüste. Dieser König leidet unter radikaler Selbstüberschätzung. Und ich darf es mal so sagen, auch wir, auch ich, vielleicht auch du, haben immer wieder den Hang zur absoluten Selbstüberschätzung. Ich, wir bekommen das schon selbst hin. Aber ganz ehrlich, wenn ich in diese Welt schaue, wenn ich die aktuellen Herausforderungen sehe, hey, dann merke ich doch, alleine kriegen wir es nicht hin. Sind es die großen Konflikte, wirtschaftliche Situation? Wir brauchen mehr denn je Gottes Eingreifen in diese Welt. Ich merke in meinem Leben, ich brauche mehr denn je, dass Gott eingreift in meinem Leben. Alleine kriege ich das nicht hin. Auch wenn ich das vielleicht ab und an über mich glaube, wenn ich so wie dieser König bin und nach unten schaue und denke, ich habe alles im Griff, so schnell merke ich, ich habe nichts im Griff. So schnell stehe ich dran wie dieser König, völlig orientierungslos, mit leeren Händen. Ja, wir brauchen Gottes Eingreifen in dieser Welt, in meinem Alltag, in meinem Leben. Aber ich kenne nicht nur diesen Blick von diesem König, sondern ich kenne auch diesen Blick von diesem Diener. Wie gesagt, der Diener hat die Hosen voll. Ich habe nichts im Griff, nichts unter Kontrolle. Wieder eine kleine Begebenheit aus meinem Studium. Ich durfte, musste, sollte Hebräisch lernen. Und ich weiß noch, vor dieser Prüfung hatte ich richtig Respekt. Nicht, weil ich wenig gelernt habe, sondern weil ich gemerkt habe, egal was ich mache, es macht einfach nicht Klick. Und ich hatte dieses Gefühl wie dieser Diener. Boah, ich habe nichts im Griff. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen aus deinem Leben. Nichts kann mir helfen. Egal was jetzt passiert, keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Sind es die Prüfungen, die berufliche Herausforderung, Schicksalsschläge, Krankheiten in unserem Leben? Wo diese Hoffnungslosigkeit auf einmal in unser Leben hineinkommt. Und ich wie dieser Diener dran stehe und denke, egal was jetzt passiert, ich habe nichts im Griff. Das Problem an dieser Sichtweise ist nicht, dass es im Leben mal nicht läuft wie gewünscht. Das gehört zum Leben dazu. Das hat Jesus uns auch prophezeit. Ja, Höhen und Tiefen gehören zum Leben dazu. Wir werden immer wieder in unserem Leben vor Herausforderungen gestellt. Das Problem ist, wenn wir in diesen Situationen Gott wieder ausschließen, dass ich eben keine Hoffnung habe, dass ich eben nicht mit Gottes Eingreifen rechne, egal wie hoffnungslos diese Situation erscheint. Ja, Hoffnungslosigkeit, Resignation, da schließe ich Gott aus meinem Alltag raus. Hoffnungslosigkeit macht Gott klein. zwei Blicke. Ich habe alles im Griff, ich habe nichts im Griff. Und die Gemeinsamkeit bei beidem ist, dass ich Gott ausschließe aus meinem Tun. Viel zu oft, und das merke ich in meinem Alltag, schließe ich Gott aus meinem Tun hinaus. In den Situationen, die ich im Griff habe, aber genauso auch in diesen Situationen, wo ich nichts im Griff habe. Wir sind viel zu oft wie dieser König oder wie dieser Diener. Dass Gott in unserem Leben keine Rolle spielt. Dass diese Realität Gottes, das Rechnen mit Gott, kein Teil in unserem Alltag ist. Und deshalb, wir brauchen diesen Blick in unserem Leben. Dass Gott ist in Control. Wie gesagt, Elia sieht das ganz genau Gleiche wie die beiden anderen. Und doch ist er der entspannteste von allen. Er bricht nicht in Jubel aus wie dieser König, aber er bricht auch nicht in Todesangst aus wie sein Diener links neben ihm. Er steht seelenruhig da, Ruhepuls 50, weil er sieht, dass Gott da ist. Weil er mit Gottes Eingreifen rechnet in seinem Leben. Das Rechnen mit Gott, das beruhigt diesen Elisa, weil er weiß, dass Gott da ist. Ganz gleich, was passiert, er weiß und er sieht, dass Gott da ist. Er rechnet mit Gott, trotz Herausforderungen, trotz Rückschlägen. Und ganz ehrlich, es braucht mir mehr denn je in dieser Welt. Es brauche ich mehr denn je diesen Blick in meinem Leben. Viel zu oft kicke ich in das eine oder das andere Extrem. Viel zu oft denke ich, ich habe alles im Griff und im nächsten Moment, ich habe nichts mehr im Griff. Ja, was ich wirklich brauche für mein Leben, was du wirklich brauchst für dein Leben, mit Gott zu rechnen, dass er da ist. Ja, was diese Welt braucht, mit Gott zu rechnen, trotz aller Herausforderungen. Dass da einer ist, der sagt, ich bringe Hoffnung, ich bin da. Ja, wir brauchen die Realität Gottes für unser Leben. Denn das beruhigt mein Leben. Das beruhigt Elisa. Ja, mit Gott zu rechnen, ganz gleich, was ansteht im Leben, von den großen und den kleinen Herausforderungen. Weil Jesus sagt, ich bin bei dir, egal was passiert. Ich bleib bei dir, egal in welche Herausforderungen du auch stehst. Dieser Diener kommt genau zu diesem Punkt. Er schaut seinen Propheten an und fragt sich, Elisa, warum kannst du so entspannt dran stehen? Und vielleicht ist das auch die Frage, die dich gerade bewegt. Wie bekomme ich denn diesen Blick? Dieses Rechnen mit Gott. Und was macht Elisa? Er fängt an zu beten. Ich habe es euch mal mitgebracht. Ein ganz einfaches Gebet. Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Elisa spricht für seinen Diener dieses einfache Gebet. Bitte, Herr, öffne ihm die Augen, dass er das Rechnen Gottes, dass er das Eingreifen Gottes in dieser Welt sieht. Es fängt mit ein paar einfachen Worten. Nichts Spektakuläres. Ich habe gerade eben schon gesagt, oft heißt es, Gott erleben klingt sehr nach Feuerwerk. Es beginnt hier völlig unspektakulär. Und oft ist auch Gebet für uns vielleicht eher so der letzte Notnagel. Das Gebet, diese Worte werden zum Startpunkt von diesem Diener. Ohne Gebet erlebe ich, sehe ich diese Realität Gottes nicht in meinem Alltag. Ja, wer sich danach sehnt, zu sagen, ich möchte dieses Eingreifen Gottes in meinem Alltag erleben. Vielleicht in der Situation, wo ich gerade stehe. Dann lasst uns mit diesen einfachen Worten starten. Bitte, Herr, öffne mir die Augen, um zu sehen, was du siehst. Ich kenne euch zu wenig. Ich kenne eure Situation zu wenig und mit welcher Person du dich vielleicht identifizierst. Welcher Blickwinkel gerade dein Blickwinkel ist. Ob sich dein Leben gerade so anfühlt wie dieser König, wo alles richtig gut läuft. wo es scheint, als wäre alles im Griff. Oder vielleicht fühlt sich dein Leben genau das Gegenteil an. Wie dieser Diener. Ich habe nichts im Griff. Dann lade ich dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Wir werden einen kleinen heiligen Moment haben und er bietet sich an, genau das zu sprechen. Bitte Herr, öffne mir die Augen für das, was ich gerade selber nicht sehe. Und wisst ihr was, dieses Gebet, er wird zum absoluten Wendepunkt für diesen Diener in seinem Leben. Der Diener sieht es her, dann auch. Und obwohl er immer noch voller Sorgen, voller Angst ist, bekommt er diesen Blick geschenkt. Ja, Gottes Perspektive in unserem Leben, das wird zum Wendepunkt. Da verändert sich, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Es wird zum Wendepunkt, auch in dieser Welt, wo viele Herausforderungen, keine Frage. Aber es öffnet mir die Augen, dass da einer ist, der sagt, ich bin bei dir. Egal was ansteht, ich werde dich nicht alleine lassen. Bitte Herr, öffne ihm die Augen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, du siehst und kennst uns, was uns im Leben gerade bewegt. Wer wir, welchen Blickwinkel wir gerade so haben, gerade alles gut läuft und wir, ja, dich irgendwie vergessen, ob gerade alles im Panikmodus ist und wir dich auch vergessen. Und du siehst, ja, wer sich von uns gerade ganz persönlich nach diesem Blick sehnt, diesen Blick, der von dir kommt, dass du da bist. Und so bete ich, ja, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, was du siehst, dass du Hoffnung gibst in Herausforderungen und Situationen, dass du uns zusprichst, ich bin da. Amen.